Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort bringe ich Ihnen heute aus dem ersten Korintherbrief, und zwar Kapitel 11, die Verse 27 bis 34. 1. Korinther 11, die Verse 27 bis 34. Ich lese aber, um des Zusammenhangs willen, ab Vers 17 und dann bis zum Ende des Kapitels. Also wir beginnen zu lesen ab Vers 17 von 1. Korinther Kapitel 11. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben. Dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig und der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nun der Abschnitt, der unserer Predigt heute zugrunde liegt, ab Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Geliebte Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Abschnitt der Heiligen Schrift, der Wortverkündigung heute zugrunde liegt, ist ganz zweifellos ein ernstes Wort. Aber gerade in dieser Ernsthaftigkeit ist es ein herrliches Wort, ein perspektivbietendes Wort. Es richtet unseren Blick auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Mit diesem Wort schneidet der Heilige Geist in unser Fleisch. Und das schmerzt, das tut immer weh. Aber immer dann, wenn Gott der Herr schneidet, ist das zu unserer Rettung, ist das zu unserem Heil. Und das ist gut. Das ist frohmachend. Vielleicht erinnern wir uns noch im Lauf der zurückliegenden Monate, hatte ich Ihnen immer wieder mit einer Predigt zum Thema Abendmahl gedient. Ich scheue mich, von einer Predigtreihe zu sprechen, denn dazu waren die zeitlichen Abstände zwischen den jeweiligen Wortverkündigungen viel zu groß. Ich predige ja sonntags nicht mehr so häufig, und wenn ich in den vergangenen Monaten einen Dienst übernommen hatte, dann fand das häufig zu besonderen Anlässen statt und in besonderen Situationen, sodass ich es dann häufiger vorzog, nicht in der eigentlich geplanten Serie zum Thema Abendmahl fortzufahren. Und deswegen greife ich zunächst noch einmal ganz kurz zurück und erinnere daran, was der Apostel Paulus zum Thema des Abendmahls bisher gelehrt hat. Und ich denke, es ist für jeden von uns eine Hilfe, wenn wir dabei in unsere Bibel hineinschauen. Beginnen wir nochmal bei den Versen 17 bis 19 von 1. Korinther 11. Da schreibt der Apostel Paulus am Schluss: Es müssen Parteiungen unter euch sein. Und mit dieser Aussage gibt er natürlich nicht die Anweisung, ihr müsst euch in der Gemeinde ordentlich zoffen. Ihr müsst nur ordentlich viele Zwistigkeiten verursachen, dann ist gut. Vielmehr legt der Apostel hier seinen Finger auf einen wunden Punkt unter den Korinthern. Es ging um etwas, das sie beschämte. Denken wir daran, dass die Christen in Korinth ihren Lieblingsprediger kürten, egal ob er sich nun Paulus nannte oder Kephas oder Apollos. Und hinter denen formierten sich geradezu Fraktionen innerhalb der Gemeinde. Und das war schlecht. Das war fleischlich. Und trotzdem sagt Paulus, gerade in Krisenzeiten in einer Gemeinde kann etwas aufbrechen, was positiv ist. Gerade in Krisenzeiten. Es kann nämlich dann hochkommen, was unterschwellig schon lange geschlummert hatte. Und insofern sind Parteiungen etwas Positives. Aber wenn Paulus hier von Parteiungen spricht, dann sagt er dies nicht ihr müsst, sondern zu eurer Beschämung, sage ich das. Ja, so hört dieser Vers auf. Aber damit nicht genug. In der Gemeinde von Korinth ging es nicht allgemein um ein Prediger-Ranking, sondern wie es sonst noch in der Gemeinde zuging, das enthüllte sich daran, wie man das heilige Abendmahl zu feiern pflegte. Nicht damals war das Abendmahl sehr eng verbunden mit einem gemeinsamen Essen. Und in Korinth gab es einige wenige, die waren betucht. Und sie brachten dann in den Gottesdienst ihre reichhaltigen Speisen mit. Dann kamen auch andere in die Gemeinde, Arme, Mittellose, Sklaven. Sie kamen direkt häufig von ihrer Arbeit, vom Feld oder vom Hafen in Korinth. Sie hatten noch gar nichts gegessen. Und sie konnten auch kein oder kaum Essen mitbringen. Und dann knurrte ihnen logischerweise der Magen. Aber in der Gemeinde waren bei solchen Essen nicht nur die Essensportionen sehr unterschiedlich. Es war auch so, dass die Reichen noch nicht einmal daran dachten, auf die Hungerleidenden zu warten. Vielmehr fingen sie schon einmal an, sobald sie in den Gemeinderäumen waren. Und auf diese Weise sah jeder den Abstand zwischen Arm und Reich in der Gemeinde. Zwischen denen, die etwas hatten und denen, die nichts hatten. Und das Abendmahl mit dem anschließenden Liebesmahl, das wurde faktisch zu einem Hohn und zu einem Gespött. Und Paulus stellt dazu eines klar. Ihr Lieben, das Abendmahl ist das Mahl des Herrn. Das heißt nichts anderes als das Christus und Christus allein. Es ist der bestimmt, wer daran teilnimmt und auch wie es zu feiern ist. Und was das konkret heißt, dass das Abendmahl Mahl des Herrn ist, führt Paulus dann in 1. Korinther 11 in den weiteren Versen, in den Versen 23 bis 26 aus. Das Abendmahl wurde vom Herrn eingesetzt. Es wurde nicht irgendwann eingesetzt, sondern, wie heißt es hier in Vers 23, in der Nacht, in der er verraten wurde. Also unmittelbar vor seinem Kreuzestod. Das Mahl des Herrn ruft aber nicht nur in dem Sinn den Tod Christi in Erinnerung, dass man gleichsam am Abendmahlstisch seine Augen schließt und versucht, sich das damalige Kreuzesgeschehen in Erinnerung zu rufen. Das auch. Das gehört auch zum Abendmahl. Aber das Abendmahl ist mehr als das. Es ist mehr als eine Art virtuelles Kopfkino. Vielmehr haben wir im Abendmahl reale Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi. Und zwar insofern, als uns durch das Brot und den Wein das Heilswerk Christi auf Golgatha zugeeignet wird. Ich erinnere noch einmal, wir hatten es damals gesagt, an Vers 16 von 1. Korinther 10. Der Kelch der Segnung, über den wir die Danksagung aussprechen, ist es nicht die Gemeinschaft, das Anteilhaben mit dem Blut Christi. Das ist Gemeinschaft mit dem Blut Christi. Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die wunderbaren, erklärenden Aussagen dazu in den betreffenden Sonntagen des Heidelberger Katechismus. Also noch einmal. Beim Herrenmahl geht es nicht nur um Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi in Form unserer Gedanken oder unseres Vorstellungsvermögens. Die Gemeinschaft mit Christus kommt nicht nur dadurch zustande, dass wir an Jesus Christus denken in unseren Gedanken und an sein Werk, sondern die Gemeinschaft vollzieht sich durch die Elemente von Brot und Wein. Durch das Brot und durch den Wein wird uns der Leib und das vergossene Blut Christi zugeeignet. Also das, was auf Golgatha für dich und für mich geschehen ist. Ihr Lieben, nachdem wir jetzt gehört haben, nochmal uns vergegenwärtigt haben, wie man nicht zum Abendmahl kommen soll, und dann, was das Abendmahl ist, bleibt noch eine Frage offen. Nämlich, was ist die richtige Art und Weise, zum Tisch des Herrn zu kommen? Wie sollen wir kommen, um in der rechten Weise das Brot zu essen und den Wein zu trinken? Und genau auf diese Thematik kommt der Apostel in dem Abschnitt zu sprechen, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Und dabei zäumt Paulus gewissermaßen die Beantwortung dieser Frage von hinten auf. Er stellt die Frage, was hat es für Folgen, was hat es für Konsequenzen, wenn wir nicht in der angemessenen Weise zum Herrenmahl kommen. Und so verkündige ich Ihnen das Wort Gottes aus 1. Korinther 11, 27 bis 34 unter dem Thema Die Feier des Herrenmahls, der vorletzte Ernst. Die Feier des Herrenmahls, der vorletzte Ernst. Und wir sehen drei Punkte. Erstens, die Feier des Herrenmahls ist kein Spaß. Das sind die Verse 27, 29 und 30. Zweitens, die Feier des Herrenmahls führt ins Selbstgericht. Das sind die Verse 28 und 31. Und drittens, die Feier des Herrenmahls weist den Weg zur Rettung aus dem Gericht. Die Verse 32 bis 34. Erstens, also die Feier des Herrenmahls ist kein Spaß. Ihr Lieben, die Aussagen, die der heutigen Wortverkündigung zugrunde liegen, sind uns zum Teil recht vertraut. Denn sie kommen in unserer Abendmahlsagenda vor. In der Berg findet kein Abendmahl statt, an dessen Beginn wir nicht hören, ich zitiere, wer nun in einer unwürdigen Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Ein jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib nicht unterscheidet, isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Nicht ganz ohne Frage gibt es wenige Abschnitte im Neuen Testament, die wir so häufig hören, die uns also auch so vertraut sind wie diese Verse. Es geht hier um das heilige Abendmahl. Das wird hier mit einer Warnung verbunden. Mit einer Warnung, in der das Wort unwürdig vorkommt. Das ist zweifellos ein ernstes Wort. Aber dieses ernste Wort kann leicht missverstanden werden. Und es ist leider nicht selten missverstanden worden. Nicht selten hat man dieses Wort nämlich verstanden im Sinn von, wir dürfen nicht als Unwürdige zum Abendmahl kommen. Und wenn man den Ausdruck in diesem Sinn versteht, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wer ist denn dann überhaupt würdig, um zum Abendmahl zu kommen? Angesichts des eigenen Lebens wird wohl niemand hier ernsthaft aufstehen wollen und behaupten, ich bin in mir selbst würdig, heute am Abendmahl teilzunehmen, Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn. Und weil das niemand von sich behaupten kann, hat das in manchen, übrigens gerade in reformierten Kreisen, dazu geführt, dass man gar nicht mehr zum Abendmahl gegangen ist. Wohlgemerkt, diese Geschwister gingen nicht deswegen nicht zum Abendmahl, weil man sich am Sonntag ja nicht allzu lange in der Gemeinde aufhalten will und weil zu Hause schon das Mittagessen wartet, also weil sie säkularisiert waren, sondern im Gegenteil. Diese Brüder und Schwestern nahmen aus Gewissensüberzeugungen nicht am Abendmahl teil. Sie wussten, ich bin nicht würdig, um mit dem Herrn Jesus Christus im Abendmahl Gemeinschaft zu haben. Aber ihr Lieben, wenn man das Wort so, das Wort unwürdig so versteht, in dieser Weise, dann hat man in Wahrheit das, was der Apostel hier schreibt, geradezu auf den Kopf gestellt. Es geht dem Apostel nämlich nicht darum zu sagen, dass man als in sich selbst Unwürdiger nicht zum Abendmahl kommen darf. In sich selbst unwürdig ist jeder von uns. Vielmehr geht es darum, dass man das Abendmahl nicht in einer unwürdigen Weise feiern soll. Und eine unwürdige Weise würde man dann feiern, das Abendmahl in einer unwürdigen Weise, wenn man gleichgültig darüber hinweggeht, was das Abendmahl ist, nämlich das Mahl des Herrn. Beim Herrenmahl geht es nämlich tatsächlich um Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi. Und zwar noch einmal, es geht nicht um irgendeine virtuelle oder um eine rein gedankliche Gemeinschaft, sondern Paulus meint es sehr real. Es geht um Anteilhaben an ihm. Das ist der Grund, warum die Feier des Heiligen Abendmahls kein Spaß ist. Was Paulus hier meint, das illustriert er in 1. Korinther 10 anhand eines sehr drastischen Vergleichs. Sehr drastisch. Es gab nämlich in der Gemeinde von Korinth einige Leute, die besuchten auch Götzentempel. Und dort nahmen sie dann auch an den Götzenopfermahlzeiten teil. Und wenn sich jemand darauf kritisch ansprach, dann reagierten sie achselzuckend. War doch nur ein Scherz. Ich habe nur einen Jux gemacht. Paulus ist da sehr entschieden. Sehr entschieden. Leute, das ist kein Spaß. Vielmehr habt ihr durch diese Opfermahlzeiten Gemeinschaft mit den Dämonen. Ich lese euch das mal vor in 1. Korinther 10, Abvers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, die die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Und jetzt kommt es. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und dann am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Paulus schreibt also, entsprechend wie man bei Götzenopfermahlzeiten Gemeinschaft mit den Dämonen hat, so haben wir beim Herrenmahl Gemeinschaft mit Christus und beides zusammen geht nicht. Unwürdig nimmst du also dann am Abendmahl teil, wenn dir die Gemeinschaft mit Christi Leib und mit seinem Blut wurscht ist. Wenn es dir egal ist, was Gott dir in seinem geliebten Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Wenn es dich nicht kümmert, dass dir im Brot und im Wein des Abendmahls der Leib und das vergossene Blut Christi zugeeignet wird. Unwürdig gehst du dann zum Abendmahl, wenn du unbekümmert oder gar hochmütig und selbstgefällig am Abendmahl teilnimmst. Solche Leute machen sich schuldig, wie es Paulus hier sagt, am Leib und Blut des Herrn. Und darum ist es ein großes Missverständnis, wenn gerade diejenigen, die verzagt und die ängstlich sind, meinen, sie müssten auf das Abendmahl verzichten, die aus Scheu vor der Heiligkeit des Herrenmahls nicht zum Tisch des Herrn kommen, weil sie das Wort des Unwürdigseins auf sich und auf ihr eigenes Leben beziehen. Wer von den 12 Jüngern war würdig für das Abendmahl? Und dennoch feierte es Jesus mit ihnen. Der Heiland, er lädt nicht die perfekten, die sündlosen Menschen zum Abendmahl ein. Es gibt auch keine besondere Stufe der Heiligkeit, die wir erst erlangen müssen, um zum Abendmahl zugelassen zu sein. Wir dürfen in aller Schlichtheit zum Tisch des Herrn treten, um dort sein Rettungswerk zugesichert zu bekommen. Das Abendmahl, es ist gerade für die, die in ihrer Sündenschuld verzagt sind. Das Herrenmahl ist gerade für die, die in ihren Herzen besiegt sind und ohne Jesus Christus nicht mehr aus noch ein wissen. Dagegen nehmen gerade die das Abendmahl in einer unwürdigen Weise, die es im Geist des Hochmuts nehmen. In uns selbst sind wir alle unwürdig, um zum Tisch des Herrn zu gehen, das weiß der Apostel auch. Aber darum geht es nicht. Vielmehr lautet die Frage, weißt du, wo du hingehst, wenn du zum Tisch des Herrn kommst? Weißt du, zu was für einem würdigen Empfang du geladen bist? Weißt du, dass du im Brot und im Wein Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi hast, nicht weniger? Wenn die Korinther gedankenlos und abgestumpft an der Feier des Herrenmahls teilnahmen, dann nicht zuletzt deswegen, weil sie vom Zeitgeist damals vergiftet waren. Nicht in Korinth standen in jener Zeit an jeder Häuserecke oder an jeder Straßenecke irgendwelche Götterstatuen. Nun sahen viele im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt die Sache mit diesen griechischen und römischen Götzen so ähnlich, wie man heutzutage vielleicht das Horoskop beurteilt. Nicht? Wenn man einmal das, was in unterschiedlichen Zeitschriften steht, vergleicht miteinander, dann stellt man sehr schnell fest, wie widersprüchlich und wie unsinnig das Geschreibe ist. Natürlich glaubten auch die Christen nicht an die Götzen. Natürlich nicht. Sie wussten, es sind Nichtse. Aber Paulus schreibt, was auch immer ihr im Blick auf die Teilnahme an den Götzenmahlzeiten zu wissen meint, ihr geratet durch sie in den Sog der Finsternismächte. Gerade deswegen, weil man durch das Teilnehmen an den Opfermahlzeiten in den Götzentempeln Gemeinschaft mit den Dämonen hat, darum flieht jeglichen Götzendienst. Ihr geratet dadurch unter deren Bann, ob ihr euch das vorstellen könnt oder nicht. Aber auch sonst war die christliche Gemeinde in Korinth von der sie umgebenden hellenistischen Kultur angesteckt. Nicht, das erfahren wir bereits im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Die griechische Umwelt in Korinth war vielfach von der Philosophie begeistert und auch von den rhetorischen, den rednerischen Fähigkeiten. Da wollte man glänzen. Dazu stellt der Apostel sehr scharfe Fragen gleich. Wo ist der weise Mann? Wo ist der Mann unseres Zeitlaufs? Ich jedenfalls, so fügt Paulus hinzu, bleibe bei dem Wort des Kreuzes. Das ist meine Weisheit. Und als ich herausstellte, dass diese vom Zeitgeist infizierte Lebenseinstellung in der Gemeinde von Korinth dann zu Parteiungen, zu Zwistigkeiten führte, in denen man die Prediger in Schubladen steckte, stellte der Apostel erneut Fragen. Er fragt, wer ist denn Paulus? Wer ist denn Kephas? Nichts anderes als Knechte, Knechte Gottes. Die Gemeinde in Korinth, sie war tief vergiftet vom Zeitgeist. Aber damit nicht genug. Bei alledem waren sie ziemlich aufgeblasen. Denn bei all ihrer Verweltlichung traten sie mit dem Anspruch auf, wir wissen, wo es lang geht. Und Paulus sagt dazu nicht, naja gut, das muss jeder selbst wissen, wie man die Dinge beurteilt. Das ist halt so mit dem hellenistischen Zeitgeist, vielleicht schleift sich das irgendwann noch mal bei euch ab. Sondern Paulus wird sehr deutlich und sagt, eure Einstellung macht die Gemeinde Gottes kaputt. Sie zerstört sie. Ich lese nochmal die Verse 16 bis 18 aus 1. Korinther 3. Wir hatten sie ja eben gerade gelesen, aber nochmal. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, also wenn er offen ist für andere Zeitgeisteinflüsse, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und niemand betrüge sich selbst. Man kann sich hier also irgendwelche Illusionen leicht machen. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Mit anderen Worten, mit eurer aufgeblasenen Einstellung macht ihr die Gemeinde Gottes kaputt. Ihr verderbt das, was Gott geschaffen hat. Der Grund ist gelegt, Christus. Und jetzt sehe ein jeder zu, wie er darauf baut. Und wer eigenwillig, also falsch oder verderbenbringend baut, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und die seid ihr. Und der seid ihr. Paulus wird im Blick auf die Gemeinde in Korinth noch konkreter. Es gab einen klaren Fall von Hurerei in der Gemeinde. Es war in der Gemeinde sogar noch schlimmer zugegangen, als es bei den Heiden drumherum zuging. Jemand hatte mit seiner Stiefmutter Geschlechtsgemeinschaft. Wir hatten es in 1. Korinther 5 gelesen. Na gut, das hatte sich dann im Lauf der Wochen und Monate in der Gemeinde von Korinth herumgesprochen. Es war dort allgemein bekannt. Schließlich war diese Information sogar bis zu Paulus gelangt, der in jener Zeit gerade in Ephesus war. Wisst ihr, was Paulus irritierte? Das war, dass die Gemeinde inaktiv blieb. Sie schaute tatenlos zu. Es herrschte dort ganz offenkundig die Mentalität, auch jeder muss selbst wissen, was er tut oder eben auch nicht tut. Ich stecke mich in das Leben eines anderen nicht hinein. Was geht mich das an? Da kriege ich nur Ärger. Leben und leben lassen. Paulus erklärt, ihr habt in eurer Untätigkeit nicht so reagiert, wie es in der Gemeinde Gottes angemessen wäre. Ihr seid gleichgültig, desinteressiert gewesen. Über offenkundige Sünde seid ihr hinweggegangen. In eurem Blasiertsein, in eurem Aufgeblasensein habt ihr nicht Leid getragen. Ihr habt nicht den Betreffenden unter Gemeindezucht gestellt. Paulus teilt mit, ich habe diesen Menschen schon dem Satan übergeben. Und zwar sagt er, fügt er sofort hinzu, ich habe das nicht deswegen getan, weil ich so einen dunklen Drang in mir verspüre, jetzt ordentlich einmal einen vor den Latz zu knallen. Sondern Paulus sagt, ich habe einen solchen deswegen dem Satan übergeben, damit sein Geist gerettet wird. Am Tag des Herrn. 1. Korinther 5, Vers 5. Mit anderen Worten, auch in dieser Strafaktion geht es um die Rettung des Betreffenden. Wenn auch erst am Tag des Herrn. Das Fleisch dieses Hurers soll gezüchtigt werden, damit wenigstens der Geist am Tag Christi gerettet wird. In der Ewigkeit. Paulus wird noch deutlicher. Er weiß gar nicht, wie er es der Gemeinde noch sagen soll, wie tief sie in der Welt noch gefangen sind. In 1. Korinther 10, Da erinnert der Apostel an die Wüstenwanderung des alttestamentlichen Volkes. Während 40 Jahren übte Gott sehr lange Gerichte und sehr viele Gerichte an diesem Volk. Und die Botschaft des Apostels lautet nun nicht, ach, das war im Alten Testament, das braucht uns heute gar nicht mehr zu interessieren, sondern das Gegenteil ist der Fall. Paulus schreibt, diese Dinge sind uns zum Vorbild geschehen, und zwar als solche, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Mit anderen Worten, das ist euch mitgeteilt, damit ihr an diesen Geschehnissen lernt, was auch mit euch passieren kann. Hört nicht weg. Was sagt Paulus denn konkret? Er sagt, alle waren unter der Wolke und sind alle durch das Meer gegangen. Alle wurden auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. 1. Korinther 10, Vers 2. Dann fügt er hinzu, und alle haben auch geistliche Speise gegessen und geistlichen Trank getrunken. Vers 3. Und damit erinnert Paulus natürlich an die beiden Sakramente von Taufe und Abendmahl, die er in diesen Ereignissen der Zeit der Wüstenwanderung vorgeschattet sieht. Und dann fügt er hinzu. Aber viele davon sind in der Wüste umgekommen. Warum? Warum eigentlich? Paulus nennt zwei Dinge. Sie haben Götzendienst getrieben und sie haben Unzucht begangen. Sie hatten damit Gott versucht. Warum schreibt er denn das vom Götzendienst und von der Hurerei, was damals lief während der Wüstenwanderung? Naja, weil das in Korinth ebenfalls vorkam. Paulus sagt, ihr spielt mit dem Feuer. Denkt doch einmal an die Ereignisse während der Wüstenwanderung. An einem einzigen Tag kamen 23.000 Leute um. Anstatt in würdiger Weise Gottesdienst zu feiern, hatten sich damals nämlich die Leute ein goldenes Kalb gemacht und sie feierten Gottesdienst nach ihrem eigenen Gutdünken als eine Art Happening. Und schlussendlich kam von allen, die aus Ägypten ausgezogen waren, am Ende, nach diesen 40 Jahren, nur zwei in das verheißene Land. Wir würden sagen, Herr, das entspricht nicht unseren Ideen von Gemeindewachstum, oder? Paulus sieht den Blick auf die Gemeinde in Korinth noch schärfer. Er weiß, egal was ich der Gemeinde jetzt auch schreibe, es geht in das eine Ohr rein und in das andere wieder raus. Oder aber sie erfinden irgendwelche Ausreden. Nicht im Reden waren die Korinther ja bekanntlich geschickt. Man quatschte sich selbst und anderen in blumigen, manchmal melodramatischen Worten Opern vor. Und darum schaltet Paulus gleichsam in den zweiten Gang. Der sagt hier in unserem Abschnitt, schaut euch einmal um. Es gibt viele von euch, die krank und schwach sind und nicht wenige von euch sind entschlafen. Vers 30, Kapitel 11, Vers 30. Also offenkundig gab es damals in der Gemeinde von Korinth auffallende Geschehnisse innerhalb der Gemeinde. Es war zu einem vermehrten Sterben und Kranksein unter den Gemeindegliedern gekommen. Und Paulus schreibt, schaut euch einmal um, viele von euch sind schwach, krank, hinfällig und nicht wenige sind bereits entschlafen. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht auf meine Worte hören wollt, dann nehmt doch bitte wenigstens die Geschehnisse um euch herum einmal zur Kenntnis und versteht, begreift sie. Als eine Art Megafon Gottes, als eine Art Stimmverstärker. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Feier des Herrenmahls führt ins Selbstgericht. Was heißt das, was Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt für uns jetzt heute? Mit den Schwachen und den Entschlafenen. Und zunächst einmal stellen wir fest, dass wir in einer anderen Kultur leben als damals. Wir leben nicht mehr in einer hellenistischen Kultur. Philosophie und Rhetorik ist bei uns nicht so hoch angeschrieben. Wir leben in der Zeit der Postmoderne. Und das ist eine Zeit der inneren Leere, der inneren Orientierungslosigkeit, auch der Bindungslosigkeit gegenüber anderen Menschen. Zeigt sich etwa im Lebensstil von Lebensabschnittsevangelikalen. Menschen, die nicht wirklich eine innere Bindung zu ihrer Gemeinde haben. Aber abgesehen davon können wir auch deswegen nicht das, was Paulus hier schreibt, unmittelbar auf unsere Zeit übertragen, weil wir heute keine Apostel mehr haben. Ich Pfingstler und Charismatiker wollen gern alles, was in der Urgemeinde vorkam, nachahmen. Aber es gab in der neutestamentlichen Zeit Gaben, die haben wir heute nicht mehr, zum Beispiel Zungenreden oder auch Weissagen. Und damals gab es Apostel und die gibt es auch heute nicht mehr. Es gibt niemanden, der Jesus als Auferstandenen gesehen hat. Und weil niemand heute den Aposteln entspricht, ist auch niemand dazu berufen, etwa einen Sünder oder einen Hurer dem Satan zu übergeben. Das darf niemand von uns. Dazu haben wir keine Vollmacht. Aber das heißt nun eben nicht, dass wir inaktiv sein müssen. Es ist und bleibt der Auftrag der Gemeinde Jesu Christi auch heute, den Sauerteig auszufegen, wie es Paulus in 1. Korinther 5 sagt. Das heißt, durch Gemeindezucht jemanden aus der Gemeinde auszuschließen. Aber dann überlassen wir den Betreffenden dem Herrn. Dann ist Schluss. Dann hört unsere Autorität auf. Und weil es unter uns keine Apostel mehr gibt, werden wir auch sehr zurückhaltend sein, bestimmte Entwicklungen in der Gemeinde zu bewerten oder auch zu kommentieren, so wie Paulus das berechtigt war zu tun. Ich will das einmal anhand eines Beispiels veranschaulichen. Stellen wir uns einmal vor, ein Pastor besucht einen reichen, gut betuchten Bruder aus der Gemeinde. Dieser Mann besitzt mehrere Miethäuser in der Stadt und er hat die Mieten für diese Wohnungen, recht hoch angesetzt. Es gibt Leute, die über ihn urteilen, er sei so etwas wie ein Miethai. Der Pastor weiß ebenfalls von dem Mietwucher und bei dem Besuch ermahnt er diesen reichen Bruder, dass sein Häuserbesitz kein Freifahrtschein sein dürfe, die bestehende Wohnungsnot auszunutzen und die Mietpreise nahezu ins Unerschwingliche zu schrauben. Aber der reiche Häuserbesitzer ist für diese Ermahnung nicht besonders zugänglich. Er verteidigt sich, jeder macht das. Warum sollte ich es nicht tun? Jeder muss ja schließlich sehen, wo er bleibt. Der Pastor besteht darauf. Es ist nicht recht, so hohe Mieten zu verlangen und dann sogar auch noch von Christen, die in einigen seiner Wohnungen wohnen. Während der Pastor dies sagt, sieht man einen Blitz vom Himmel zucken und gleich darauf hört man einen kräftigen Donnerschlag. Und geistesgegenwärtig, wie dieser Pastor ist, sagt er, siehste, das finde nicht nur ich, sondern das findet auch Gott. Zu solchen Urteilen sind wir heute nicht befugt. Wenn heutzutage reichere Christen ärmere ausnutzen, darf niemand dafür blind sein, dass Gott zornig ist. Aber uns heute ist es nicht gestattet, einen solchen Kausalzusammenhang zu konstruieren, wie ich das eben in diesem ausgedachten Beispiel geschildert habe. Und darum ist es uns nicht erlaubt, heutzutage zu erklären, der ist krank, aha, das liegt daran, dass in seinem Leben etwas im Argen liegt. Es kann auch ganz, ganz andere Gründe haben. Und ihr Lieben, genauso wie wir nicht berufen sind, jemanden, der in Hurerei lebt, dem Satan zu überliefern, aber sehr wohl verpflichtet sind, im Fall seiner Nichtbuße ihn aus der Gemeinde Gottes zu entfernen, so ist heute niemand berufen, unmittelbare Zusammenhänge in der Gemeinde zu konstruieren. Aber wir sind durchaus zum Selbstgericht aufgerufen. Und zwar jeder von uns. Vers 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und dann Vers 31 noch einmal. Wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Auch insofern ist das Abendmahl keine Spaßveranstaltung, denn es steht im Horizont der eigenen Lebensprüfung. Anstatt dass Gott uns richtet, sind wir aufgerufen, uns selbst zu richten. Paulus führt aus, es ist gut, es ist heilsam, gerade angesichts des Herrenmahls das eigene Leben zu überprüfen und mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Denn dann, wie sagt er es, wenn wir uns selbst richten, kommen wir nicht ins Gericht. Was du hier schon auf Erden in Ordnung gebracht hast mit Gott und vor Gott, das kommt nicht mehr zur Sprache in der Ewigkeit. Übrigens ist das auch der Grund, und zwar ein wesentlicher Grund, warum wir in der Regel an dem Sonntag, bevor das Abendmahl stattfindet, dieses ankündigen. Der Zweck ist, prüfe dich selbst angesichts all der hässlichen, sündigen Dinge in deinem Leben. Sage zu dir selbst, ich will diese Dinge nicht in meinem Leben mehr. Ich distanziere mich von ihnen. Und wenn sie mich anfechten, dann eile ich zu Jesus und ich bitte ihn um Rettung. Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. So betet David in Psalm 139, den wir gleich nachher singen wollen. Was du mit anderen in Ordnung bringen kannst vor der Feier des Abendmahls, das bringe in Ordnung. Bei der Selbstprüfung geht es darum, sich selbst mit der Frage zu konfrontieren, gibt es in meinem Leben etwas, an dem ich festhalte, aber von dem ich im Grunde genommen vollkommen weiß, es ist falsch. Gott will das nicht. Und übrigens, das Wort, das hier im Griechischen steht, meint eine rigorose Selbstprüfung, eine Art Inventur des eigenen Lebens. Um unseres Heils willen, lasst uns darüber nicht leichtfertig hinweggehen, sondern ins Selbstgericht treten. Damit komme ich zum dritten Punkt. Die Feier des Herrenmahls, sie weist den Weg zur Rettung aus dem Gericht. Ich lese noch einmal die Verse 32 bis 34. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Wenn wir aber gerichtet werden, im Selbstgericht, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Es geht bei diesem Gericht also nicht um unsere Verdammnis, sondern um unsere Rettung. Das ist der Grund, umzukehren und Buße zu tun. Es geht um dein Heil. Verachte nicht das Abendmahl. Es ist die Gemeinschaft mit dem Leib und mit dem Blut Christi. Auch wenn wir in unserer Gemeinde das Herrenmahl im Anschluss an den Predigtgottesdienst feiern, ist es nicht ein Anhängsel im Sinne von beliebig, auf das man auch verzichten könnte, weil das Mittagessen zu Hause schon wartet. In einem gewissen Sinn ist das Herrenmahl sogar der Kern des gottesdienstlichen Geschehens. Denn hier schenkt Christus sich selbst, seiner Gemeinde. Und gerade in einer sinnenfälligen Weise. Weil das Abendmahl kein menschliches Mahl ist, stellt es uns in die Gegenwart des Herrn. Und zwar als Vorgeschmack auf den Tag, an dem wir einmal Christus, unseren Heiland und Herrn, von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und weil es auch ein Vorgeschmack auf das Hochzeitsmahl des Lammes ist, ist es immer auch ein Mahl der Freude. Aber gerade darum ist es vorletzter Ernst. Und schließlich ist das Abendmahl auch kein Privatmahl, das wir individuell sozusagen mit dem Herrn alleine feiern. Vielmehr blicken wir dabei auch zu unserem Bruder, zu unserer Schwester. Vers 33, darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Schau dich ruhig einmal um am Abendmahlstisch. Ach, der Bruder, die Schwester, die sind auch hier. Mit dem habe ich schon lange nichts mehr gesagt, gesprochen. Ich sollte ihn mal einladen, dass wir mal wieder ein paar Worte wechseln. Ihr Lieben, das Herrenmahl ist uns nicht gegeben, damit wir angesichts des Tisches des Herrn in uns selbst resignieren und erklären, ach, ich bin selbst so unwürdig. Ich kann gar nicht zum Tisch des Herrn treten. Vielmehr, wenn du von der Sünde überführt bist, dann brich mit deinen Ungerechtigkeiten. Kehre um. Im Buch der Sprüche heißt es einmal, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Bleib nicht verzagt am Boden liegen, das bringt überhaupt nichts, sondern bekenne deine Schuld, steh auf und tritt in die Nachfolge des Herrn. Und damit ist die Frage beantwortet, wie wir denn nun konkret zum Tisch des Herrn treten sollen. Es soll geschehen in einem Geist der Demut, angesichts von uns selbst, angesichts unserer zahllosen Unvollkommenheiten und Unzulänglichkeiten. Aber vor allem soll das Abendmahl geschehen in einer Haltung des Dankens und des Lobens für das große, herrliche Werk, das Gott der Vater am Kreuz auf Golgatha in und durch seinen Sohn Jesus Christus vollbracht hat. Nein, beim Abendmahl stehen wir nicht gleichsam am Abgrund der Hölle und starren in das Feuer, in das ewige Feuer. Ja, das Abendmahl hat zu tun mit Gericht und Selbstgericht. Davon nehmen wir nichts weg. Aber es ist und bleibt auch darin ein Gnadenmittel, damit wir nicht gerichtet werden. Deswegen lasst uns jetzt richten, als vorletzter Ernst. Es ist auch Trost angesichts deines Niedergedrücktseins und deiner furchtbaren Schwermut, ach, die du manchmal ja sogar sehr gerne hast, oder? Fange an, gerade im Abendmahl zu staunen, was dir Christus dort schenkt, was für einen gewaltigen Reichtum er dir dort beschert hat, in seinem Sohn Jesus Christus, der für dich gebrochen ist, sein Leib und sein Blut vergossen ist. Das Herrenmahl, es weist den Weg zur Rettung aus dem Gericht, gerade indem es unseren Blick weglenkt von uns selbst auf Christus und auf sein Heil. Gerade deswegen ist es, ich wiederhole mich, ein Gnadenmittel, dass wir feiern mit einer heiligen Freude, mit vorletztem Ernst. Amen.